diese VC-Landschaft und auch diese Business-Angel-Landschaft, die ist halt über Jahre gewachsen und die war halt immer sehr stark male-dominiert. Der EY Compass, der hat das jetzt wieder gesagt, 94% des VC-Kapitals ging in 2025 an rein männliche Teams. Jetzt die Gründerinnen zu fördern, abzuholen, wir schließen damit keine Gerechtigkeitslücke. Vor allem erschließen wir dadurch schlicht mehr unternehmerisches Potenzial.
Female Future, die Rocket Fuel Spezialserie mit Sarah Kübler und Oliver Kämmern.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel Spezial Female Future. Und heute gucken wir tatsächlich mal ganz tief in die Zukunft, denn Sarah hat uns wieder eine tolle Gästin mitgebracht. Sarah, schieß los.
Julia Krockmann ist heute bei uns. Sie ist Investorin, Unternehmerin und Mitgründerin von Sister Act und investiert ganz gezielt in Startups, in denen mindestens eine Gründerin mit dabei ist. Und das nicht nur aus Überzeugung, sondern weil sie sicher ist, dass diese Startups erfolgreicher sein werden und erfolgreiche Unternehmen bauen, wenn sie divers aufgestellt sind. Insofern freue ich mich total, heute mit dir, Olli, über Zukunft sprechen zu dürfen und natürlich in meinem Lieblingsfeld im Bereich Startups und Innovation.
Ja, herzlich willkommen. Also lieben Dank dir, Sarah und Oliver, für die Einladung. Ich freue mich sehr, über Female Empowerment zu sprechen. Das ist wirklich eins meiner Fokusmomente. Es hat sich so ein bisschen dahingehend entwickelt, weil eigentlich ist ja mein Anliegen, dass wir ein diverses Ökosystem haben da draußen und dass wir das ganze Potenzial unseres Landes nutzen und wir da manchmal so ein bisschen die Female-Seite vielleicht nicht so beachten, wie sie halt beachtet werden soll. Aber ich fange vielleicht mal so ein bisschen von vorne an. Wie bin ich überhaupt in diesen Startup-Bereich gekommen? Ich hatte das Glück und bin in einer Familie aufgewachsen, wo Finanzanlage immer großes Thema war, wo wir von klein auf geschult wurden, dass Frau unabhängig sein muss und sich um ihre Finanzen kümmern sollte. Und das in den verschiedensten Asset-Klassen. Also von daher bin ich da sehr dankbar und habe da so ein bisschen Schulung schon direkt mitbekommen von klein auf. Was mich jetzt dazu bewegt hat, im fortgeschrittenen Alter mich im Speziellen mit dem Thema Startup zu beschäftigen, lag so ein bisschen daran, dass das Familienunternehmen, in das wir reingeboren wurden, verkauft wurde und wir die Liquidität hatten, auch Assetklassen zu bedienen, die im ganz speziellen Innovation fördern. Und das ist für mich Startup. Also Startups sind für mich Unternehmen, die quasi unsere Zukunft bestimmen. Und es liegt wahnsinnig viel Potenzial für nicht nur das Startup, sondern auch für unser ganzes Land, wenn man diese Innovation fördert. Was wir gemerkt haben, als wir auf dieser Reise waren, war, dass es zum einen uns sehr wichtig ist, dass wir auch nicht nur Startup fördern, sondern auch die Startups, die nicht nur den ökonomischen Return bringen. Das ist ein Investment. Also wir sehen es durchaus so, dass wir auch auf Returns hoffen und die erwarten. Aber eben nicht nur der ökonomische, sondern auch der ökologische. Also wir, und wenn ich wir sage, das hatte Sarah schon erwähnt, spreche ich von der Sister Act. Das ist ein Unternehmen, das ich mit meiner Schwester gemeinsam gegründet habe. Wir investieren eben in Impact-Driven Startups. Und was wir da auf unserem Weg festgestellt haben, war, dass die Gründerlandschaft doch nicht so divers ist, wie man sich das wünschen würde. Und dann kam eben noch ein zweiter wichtiger Fokuspunkt dazu, dass wir divers gegründete Teams ganz stark bevorzugen bei unseren Investments. Das ist nicht, weil wir irgendwie wohltätig sein wollen.
Kannst du einmal kurz einen Schritt zurück machen, Julia? Darf ich dich einmal ganz kurz unterbrechen,
natürlich,
Julia? Lass uns einmal kurz einen Schritt zurück machen. Du bist jetzt schon voll im Thema drin. Du hast in so einem Halbsatz gesagt, ihr hattet ein Familienunternehmen. Wo kommst du denn her? Also was habt ihr unternehmerisch gemacht? Also wie, sag mal, war das Thema Startups da auch ein Thema oder wie? Wie war deine berufliche Reise? Wie bist du zur Investorin geworden?
Zur Investorin bin ich geworden, wie ich es erzählt habe. Also, dass wir dann einfach die Liquidität hatten und gesagt haben, wir wollen eine Asset-Klasse bedienen, die Innovation fördert. Und so sind wir in diesem Startup-Ökosystem gelandet. Und wie bin ich es geworden? Indem ich in den letzten 5 Jahren über Learning by Doing und über wichtige Netzwerke mir einfach das Wissen angeeignet habe, das man braucht, um in Startups zu investieren. Es ist keine Wissenschaft in sich. Es ist etwas, was über erfahrene InvestorInnen und wie gesagt Netzwerke und Fortbildungen leicht erlernbar ist, aber auch eine Asset-Klasse, die halt auch noch nicht so im Fokus steht, was eigentlich sehr schade ist, weil diese Innovationskraft, die unser Land hat, braucht das Kapital und es gibt sehr viel Kapital in unserem Land, das kanalisiert werden kann in diese Richtung und das ist halt auch eins meiner Themen, die ich vorantreiben möchte. Also neben dem dessen, dass wir selber in Startups inzwischen investieren, möchte ich auch gerne Menschen ermuntern, sich dem Thema auch anzunehmen. Ja, unser allererstes Investment, das war ein Startup aus UK, also das ist jetzt schon 5-6 Jahre her, das hat uns wahnsinnig begeistert, das hat aus Landmills quasi die Überproduktion von Jeans gerettet und hat daraus mit neuem Design ein Label geschaffen, was dann halt Upcycled Jeans hervorgebracht hat. Ja, das hatte zweierlei Hinsichten, Sustainable Effekt. Die Jeans wurden nicht weggeschmissen, was bei einer Jeans eine schlimme Sache ist, weil die ein Umweltsünder per se ist in ihrer Produktion, also zumindest in den alten Verfahren. Und zum Zweiten hier halt auch auf eine Thematik hingewiesen wurde, die wichtig war. Ah, das war eine sehr spannende Sache. Tatsächlich existiert das Unternehmen so nicht mehr. Das gehört halt auch zum Startup-Investment dazu, ne? Dass nicht jede Idee aufgeht. Das ist auch etwas, wo man sich mit anfreunden muss, wenn man in dieser Szene startet, in dieser Asset-Klasse.
Wie, als ihr angefangen habt, deine Schwester und du quasi zu investieren und sagt, ihr habt die nötige Liquidität, wann seid ihr denn auf die Idee gekommen, dass ihr daraus tatsächlich, oder dass ihr sozusagen nicht nur in spezielle Branchen, sondern auch in spezielle Teams investieren wollt? War das von Anfang an klar oder ist das quasi eure Erfahrung aus den ersten Investments gewesen, dass die nicht gut funktioniert haben, weil die nicht divers waren? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, tatsächlich zu diesem Fokus auf die Zusammensetzung quasi der Gründerteams zu setzen? Das ist ja spannend.
Ja, also zum einen glaube ich generell, dass ein diverses Team eine bessere Performance bringt, weil man einfach die unterschiedlichsten Sichtweisen auf bestimmte Themen hat. Also ein Führungsteam des Diverses spricht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Also es hat quasi eine Role Model und eine Vorbildfunktion im Unternehmen. Genauso ist es aber auch für die Zielgruppen, die ja auch in der Regel divers sind, ein Ansprechpartner, der beide Zielgruppen, der dann das Team kennt, halt einfach beide Zielgruppen. Und es gibt ja auch einige Studien dazu, die das auch schon belegen, dass also divers aufgestellte Teams einfach die besseren Teams sind. Also das ist schon mal sowas, wie wir auch groß geworden sind. Also wir sind eigentlich auch so groß geworden, Gott sei Dank, in unserer Familie, dass Frau und Mann gleichwertig, qualitativ sind, mit entsprechenden Ausbildungen und aber dennoch aus ihrer eigenen Perspektive sich wunderbar ergänzen. Also, und das ist das, was uns schon immer angetrieben hat. Als wir das dann gesehen haben, was in dem Startup-Ökosystem so ein bisschen passiert und dass es tatsächlich so ist, dass es nur 19-20% Gründerinnenanteil aktuell hat und vor ein paar Jahren war er noch bei 17, also ich bin sehr optimistisch, weil er steigt, der Gründerinnenanteil, aber sehr, sehr langsam. Und als wir das dann gesehen haben, dann haben wir irgendwie so gedacht, da geht ja Potenzial verloren. Also wieso sind da so wenige Gründerinnen unterwegs? Woran liegt das? Wir machen es auf jeden Fall anders. Wir möchten eine Gründerin mit in dem Gründungsteam haben. Aber wir haben uns das auch so ein bisschen dann auf vorgenommen, so ein bisschen zu erkunden, woran liegt das eigentlich? Und was können wir tun, das zu verbessern? also aus unserer eigenen Kraft. Und es geht hier nicht darum, sind Frauen oder Männer besser oder schlechter. Darum geht's nicht. Es geht einfach darum, bei 20% Gründerinnen in Deutschland geht uns Potenzial verloren. Also unser Land und unsere Innovationskraft, die können wir so viel stärker ausbauen, wenn wir einfach es schaffen, Frauen in diese Gründungssituation zu bringen und sie zu ermutigen, da mitzumachen. Also das ist was, das uns allen zugutekommt. Und andersrum muss ich jetzt noch ganz kurz dazu sagen, das Gleiche ist bei Investorinnen. Wir sind nur 12% Investorinnen, 12-15%. Also auch da ist ein großer Gender Gap. Was nicht bedeutet, dass Investoren besser sind als Investoren. Überhaupt nicht, will ich gar nicht sagen. Aber wir bringen diese Landschaft nur dann diverser, wenn wir auch an der Stelle Sichtbarkeit schaffen und Frauen in die Asset-Klasse begeistern.
Du hast gerade gesagt, dass ihr das quasi gesehen habt. Woran merkt man, also, oder woran liegt das denn eigentlich, dass es dann so wenig Frauen gibt? Also habt ihr das euch auch angeguckt?
Ja, es gibt, auch dazu gibt's natürlich Untersuchungen und Studien an Hochschulen. Also drei Viertel der Ausgründungen kommen ja irgendwie von Hochschulen oder sind zumindest von Akademikern. Und da gibt es schon auch Umfragen. Und oft ist es so, dass die Studierenden, also Male, dass die viel früher über Gründung nachdenken tatsächlich. Also bei Frauen setzt das sehr oft viel später ein. Die sehen oft ein Problem, was sie lösen möchten, ein gesellschaftliches oder ein Thema, was sie sagen, da müsste es eine bessere Lösung für geben, und dann gründen sie. Und Jungs, Studenten, Männliche sagen schon ganz oft in der frühen Phase, wir können uns das vorstellen, irgendwann mal zu gründen. Vielleicht wissen die auch noch gar nicht irgendwie was, aber die sehen es eher für sich, als in Frage kommt. Das kann aber gut und gerne auch einfach daran liegen, weil auch die Studierenden schon sehr früh sehen, dass sie vielleicht auch ein bisschen andere Hürden vor sich haben, als das halt ihre männlichen Kollegen. Weil was auch klar ist, und das gibt ja auch einige Auswertungen dazu, heute ist es einfach so, dass der Haupt des VC-Kapitals einfach in rein männliche Teams fließt. Also der EY-Kompass, der hat das jetzt wieder gesagt, 94% des VC-Kapitals ging in 2025 an rein männliche Teams. 94%, das sind 7,4 Milliarden, das ging rein an männliche Teams, und an rein weibliche Teams ging 1%. 1% an rein weibliche, 54% an rein männliche. Und das dazwischen ging dann an die Gemischten, was ja auch verschwindend wenig ist, ne, wenn man den Gesamtmarkt sieht. Und diese Zahlen sind bekannt in diesem Ökosystem, dass natürlich dann eine weibliche Gründerin Respekt hat davor. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und deswegen sehen wir es ja auch als Aufgabe an, von vielerlei Seiten da zu ermutigen. Also zum einen Investoren an die Cap Table zu bekommen, weil Investoren sorgen dafür, dass halt auch die Gründungsteams divers sind. Das sieht man ganz oft. Und halt auch Gründerinnen Sichtbarkeit geben.
94% ist ja Wahnsinn. Das ist dann, also wo man sagt, rein männliche Teams, das heißt, da ist keine einzige Frau dabei, das ist schon richtig krass. Ja.
Also das ist der Geldfluss, ne? Mhm. Also dieser VC-Geldfluss, der da in diesem Barometer mal betrachtet wurde.
Ihr seid ja eine Stufe früher mit euren Investments. Genau. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, auch für Leute, die sich in der Investorenlandschaft nicht so auskennen, wie funktioniert sowas denn? Also wie funktionieren so Startup-Investments, an welchem Punkt steigt ihr ein, ab wann steigt so ein VC ein, und wie ist da so ein Ablauf? Weil ihr seid ja quasi, also ihr könnt ja quasi schon was bewirken, bevor diejenigen überhaupt in Richtung VC schauen. Das finde ich super spannend.
Ja, also es gibt ja das große Business Angel Netzwerk Deutschland, die untersuchen da auch immer wieder die Startup-Gründungen, und die haben auch interessante Zahlen rausgebracht, und die sagen, dass 3/4 aller Erstinvestments von Business Angels kommen. So, wer sind die Business Angels? Das sind so Menschen wie wir, Investoren oder auch Business Angels genannt, die sehr, sehr früh investieren. Also meist ist es so, dass es gibt eine Idee, es gibt eine Vision, es gibt ein Team. Wenn man viel Glück hat, gibt es auch schon ein Produkt oder sogar ein Proof of Concept oder Proof of Product. Es gibt aber oft noch keine Umsätze. Also es ist wirklich ganz am Anfang in der Startup-Szene, sagt man ja, das ist die Pre-Seed-Phase. Also wirklich, das sind die ersten Schritte, die so ein Unternehmen quasi leistet. Da ist der Business Angel dabei. Er kommt mit zwei Flügeln, deswegen ist es ein Engel. Er bringt das Kapital mit auf der einen Seite und auf der anderen Seite bringt er bestenfalls Erfahrungen mit in verschiedenen Bereichen. Er bringt bestenfalls ein Netzwerk mit. Er bietet Unterstützung an. Er ist im Hintergrund. Er unterstützt vom Spielfeldrand. Also er bringt mehr mit als nur das Kapital. Und dann läuft er gemeinsam mit dem Startup quasi den Weg. Und das VC trifft dann in der zweiten oder dritten Finanzierungsrunde meist dazu, wenn dann halt wirklich, wenn es um die Skalierung geht, wenn das Growth-Kapital nötig ist, die kommen dann mit größeren Tickets und übernehmen dann auch im Grunde oft den Lead in diesen Investments. Aber, wie du schon sagtest, der Business Angel ist insofern sehr wichtig, weil er im Grunde die erste Entscheidung darüber trifft, welches Startup überhaupt auf den Markt kommt. Mhm. Das heißt, auch an der Stelle ist es schon wichtig, finde ich, dass sowohl Frauen als auch Männer, also sowohl weiblich als auch männliche Business Angels da unterwegs sind und divers bestimmt wird, wie unsere Zukunft aussieht, ne? Und nicht nur einseitig.
Ja, super spannend. Und habt ihr dann, wenn ihr, also du hast ja jetzt auch schon ein paar Jahre Investorentätigkeit hinter dir, ist das so, dass, sag ich mal, dieser nächste Schritt in Richtung, ich sag mal, institutionelle InvestorInnen, VCs, dass gemischte Teams da auch andere Wege gehen oder landet man am Ende bei den, also sind die Investoren immer in Deutschland sind das immer die gleichen. Also wie sieht da so eine Landschaft aus? Gibt es da Unterschiede? Gibt es vielleicht auf institutioneller Ebene auch schon VCs, die für sich erkannt haben, ey, wir wollen gezielt diverse Teams, weil wir da eine andere Erfolgsquote sehen? Oder wie ist denn der nächste Schritt, wenn man sagt, ey, ihr habt investiert und jetzt läuft das Ding und funktioniert und die wollen in die nächste Runde gehen und wollen jetzt ihr nächsten Wachstumsschritt machen?
Also ich bin da tatsächlich optimistisch. Man muss aber auch aufpassen, darf nicht naiv bleiben. Wir sind noch nicht in der Happy World, aber optimistisch bin ich. Es gibt einige große Fonds, die sich aktiv mit Diversität beschäftigen, die das auch gesehen haben und die genau aus den gleichen Gründen Diversität fördern, weil sie eben glauben, dass diverse Teams einfach die guten Teams sind und dass man sich wunderbar ergänzt in den Kompetenzen. Die gewinnen zunehmend an Stärke, diese Mixed Founder Teams. Und man sieht ja auch kleine Fonds, also zum Beispiel Auxo ist so ein toller Fonds, den gibt's jetzt schon seit 5-6 Jahren. Das waren auch einige der ersten, die beiden Mädels, die Gesa Mitschalka und die Bettine Schmitz, die gesagt haben, ja, wir möchten diesen Anteil an Frauen in unserem Gesamtportfolio haben. Und da sind inzwischen einige nachgerückt, also weil es halt jeder sehen sollte, dass es halt ein Potenzial ist, was wir unbedingt nützen müssen. Vor 10 Jahren ging es vielleicht eher so um die Frage, warum Frauen gründen sollen. Heute müssen wir darüber diskutieren, dass halt mehr Kapital in die erfolgreichen Gründerinnen halt auch fließt. Es geht also nicht darum, ob Frauen gute Unternehmen gründen. Ich glaube, da glauben wir alle dran. Aber die Frage ist, warum fließt das Kapital nicht zu ihnen? Und eine andere Frage ist, warum wir uns das Volk wirtschaftlich uns leisten, so viel Potenzial ungenutzt zu lassen? Also das sind so die Fragen, die ich immer wieder stelle, wenn ich mit anderen InvestorInnen spreche. das hat strukturelle, ich meine, die Frage wird jetzt von euch kommen, warum glaube ich das oder wie, warum ist es überhaupt dazu gekommen? Ich glaube einfach, dass strukturelle Gegebenheiten sind. Also diese Landschaft, auch gerade diese VC-Landschaft und auch diese Business Angel-Landschaft, die ist halt über Jahre gewachsen und die war halt immer sehr stark male-dominiert. Und es ist einfach auch ein Netzwerkgeschäft. Und wenn die Netzwerke rein Male sind, dann ist es einfach schwierig für Frauen auch Zugang zu diesen Netzwerken zu bekommen. Und man sagt immer so, Funding follows trust. Das heißt, die meisten Deals, die entstehen halt auch über Empfehlung, über gemeinsame Kontakte, über Connections, die man hat zwischen den VCs und auch zu Business Angels. Und wenn das alles so gewachsen Male ist, dann ist es einfach nicht so einfach für Gründerinnen da reinzukommen.
Was ist denn, wenn ich dann an der Stelle vielleicht mal reingehen kann, wenn du das so erzählst, was können denn zum Beispiel Männer, die jetzt zuhören, in Zukunft tun, damit das besser wird?
Also über was man, ich möchte gar nicht sagen, was können Männer besser tun, weil es betrifft so, also wir brauchen alle, wir brauchen die Frauen und die Männer, die im Grunde sich dieses Themas annehmen. Und was wir uns alle mal hinterfragen können, ist, inwieweit wir von Similarity Bias betroffen sind. Also ich glaube, dass es ganz unbewusst ist, ganz oft, dass man sich halt für den Gründer oder auch die Gründerin entscheidet, die einem vielleicht selbst am ähnlichsten ist. Oder dass man halt einfach auch so zurückdenkt, wer waren denn die letzten großen Unicorn-Gründer? Es waren nämlich Gründer, es waren nämlich oft die Männer. Na, und dann, man ist einfach geneigt dazu, dann vielleicht mehr Vertrauen aufzubauen gegenüber einem Gründer. Aber das ist vielleicht auch einfach nur ein Bias. Da kann man sich halt einfach mal hinterfragen. Dann gibt's immer noch die Bias, dass zum Beispiel Frauen hinsichtlich ihrer technologischen Fähigkeit, dass sie da hinterfragt werden. Ne? Also können sie genug technische Expertise haben? Also so eine Frage wird oft einem Ingenieur nicht gestellt, der irgendwie ein Produkt vorstellt. Aber eine Gründerin erfährt das schon. Die muss viel stärker verteidigen, warum sie diese technische Expertise hat. Das ist immer alles gar nicht böse gemeint. Ich glaube, wir sind da alle auch so ein bisschen mit Bias halt verhaftet. Und die kann man schon mal für sich selber hinterfragen. Also kann man einfach mal für sich selber drauf achten. Das Zweite, was man tun kann, ist, dass man hilft, diese Netzwerke aufzubrechen. Ich bin zum Beispiel engagiert bei Encourage Ventures. Das ist ein großes InvestorInnen-Netzwerk und ich will das auch betonen, InvestorInnen-Netzwerk. Es ist offen für Investoren und Investorinnen, was sich zum Ziel gesetzt hat, Gründerinnen Sichtbarkeit zu geben und diversen Teams Sichtbarkeit zu geben, um halt einfach sie auch in dieses ganze Startup-Ökosystem besser einzuführen und ihnen Plattform zu geben, ihre Ideen zu pitchen. Also da gibt es dann Pitch Nights und es gibt Classes und es gibt Veranstaltungen, die sind auch wahnsinnig toll begleitet von Partnerschaften aus der Industrie und aus der Bankenwelt. Also da sieht man ja auch, dass es stark unterstützt wird, dieses Thema. Da gibt's jetzt eine große Veranstaltung im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg im September. Da geht's nur um Life Science, wo es halt auch um Themen aus diesem Bereich geht, wo Gründerinnen ihre Projekte vorstellen. Dann haben wir jedes Jahr die Courage, auch große Veranstaltungen, die wird dieses Jahr von der Mercedes-Benz-Stiftung unterstützt mit einer großen Female Founder Challenge rund um AI und Sustainability mit auch großen Preisgeldern, die dahinter stehen, die wir natürlich auch über diese UnterstützerInnen, die in diesem Netzwerk aktiv sind, generieren. Und da gibt es einfach viele gute Netzwerke, die sich diesem Thema annehmen. Also einmal Gründerinnen im Mittelpunkt stellen, dass die Evangelistas machen das in Berlin oder das Female Investors Network, die aus Deutschland, aus München kommen. Das Band hat jetzt eine Female Investors Alliance ins Leben gerufen. Der Startup-Verband ist ja auch sehr stark, hat es in seinem Paper mit drin, ne, dass Diversity mit auf der Agenda steht. Und das ist wichtig für die Gründerinnen. Also, dass da halt einfach ein breites Feld an Unterstützung entsteht und nicht als Paralleluniversum, sondern inkludiert. Also, und das finde ich super wichtig.
Darf ich in die andere Richtung einmal noch fragen? Weil du hast jetzt quasi gefragt, Olli, aus deiner Perspektive, was können denn Männer tun? Ich würde mal aus meiner Perspektive fragen, was können denn Frauen oder Gründerinnen vielleicht auch tun? Wo müssen wir uns auch selber kritisch hinterfragen? Weil du hast gerade so das Thema Sichtbarkeit gesagt. Wenn ich sehe teilweise, wie auf LinkedIn kommuniziert wird, denke ich schon auch manchmal, boah, krass, da sind Leute dabei, die haben eigentlich außer einer Idee nicht viel, aber haben gar kein Thema darüber zu sprechen und das riesig groß anzuteasern. Und dann gibt's andere GründerInnen, wo ich weiß, was die, was für krassen Themen die arbeiten, und die sagen aber oft dann auch gern so, ja, ist noch nicht so weit und ich möchte erst drüber sprechen, wenn es fertig ist, oder lass mal erstmal Proof of Concept kriegen und so. Also wo würdest du vielleicht auch kritisch auf uns Frauen schauen und sagen, ey, wo müssen wir vielleicht auch in der Kommunikation selber noch stärker werden, um andere nachzuziehen, wie viel auch als jemand, der ja quasi aus dem Agenturbusiness kommt, wie viel spielt auch Kommunikation da mit rein, oder was können wir Frauen tun, um da vielleicht andere noch mal mehr mitzuziehen? Müssen wir lauter werden?
Das kann nie schaden. Also das, also ich würde mir wünschen, dass erfolgreiche Gründerinnen mit ihren Erfolgsstories sichtbar, also dass sie damit publik werden, weil das zieht. Also wenn man einfach zeigt, dass es passieren kann, dass man Erfolg haben kann. Wichtig ist, dass man die Vision verfolgt. Das ist vielleicht was ich empfehlen würde. Oft möchte der Investor die Vision sehen. Es geht nicht um den kleinst ausgeklügelsten 120-prozentig festgelegten Businessplan. Der ist sowieso immer sehr schwer vorhersehbar. Gerade in der Frühphase sind alles nur Zahlen ohne Umsätze, also Glaskugel. Dass man da vielleicht mehr Energie in die Vision gibt, tendenziell.
Also größer denken.
Ja, genau. Größer denken. Selbstbewusst auftreten. Im Prinzip, ich will das gar nicht so einklustern. Was soll Frau und Mann anders machen? Im Grunde ist es das, was die Teams generell machen müssen, Frau wie Mann. Sie müssen ihre Vision, sie müssen ein gutes Storytelling haben, sie müssen ein gutes Team aufstellen, weil das ist das, was der Investor oder die Investorin sehen möchte. Sie müssen die Kompetenzen gebündelt haben, sie müssen komplementär sein, sie müssen alle was mitbringen, sie müssen dem Investor, der Investorin das Gefühl geben, resilient zu sein, aber auch flexibel zu sein, weil ist oft nicht so, dass die erste Produktidee oder die erste Dienstleistung den Markt wirklich bedient, und wenn der Markt dann halt das Produkt, die Dienstleistung gar nicht anfragt, dann muss er vielleicht da ein Pivot machen. Und dann ist es auch wieder wichtig, dass man sich da flexibel drauf einstellt. Also das muss generell ein Gründungsteam überbringen, egal ob weiblich oder männlich.
Ich habe mir vielleicht, wenn wir gleich nochmal dann auf die Zukunft gucken, noch eine Frage. Also wir haben jetzt gerade über die Teams gesprochen, aber du hast ja schon gesagt, das hat sich auch nachher die VCs und sowas so investieren. Das heißt, eigentlich ist ja da liegt ja wahrscheinlich der größte Hebel. Das heißt, wenn ich da diese Sensibilität herstellen würde, um zu sagen, okay, also allein aus Eigennutz, wenn ich sage, die gemischten Teams sind ja viel resilienter, also investiert doch mehr da rein, dann müssen wir eigentlich auch drauf gucken, wie kriegt man denn die VCs quasi informiert und aufgeschlaut. Ne? Weil im Prinzip, die geben das Geld raus, die haben es ja in der Hand, eigentlich das zu machen. Wenn die morgen anfangen würden, nur noch in diverse Teams zu investieren, wäre der Drops ja gelutscht. Ja, auch für sie selber. Ne? Das finde ich ja eigentlich total spannend. Wie guckst du denn sozusagen auf deine Kolleginnen und Kollegen da draußen? Also wie viel Zustimmung erfährst du denn mit deinem Thema so in der Branche?
Also was so ein bisschen in die Karten spielt und was ich ganz spannend finde, dass sich da auch in der VC-Branche so ein bisschen gerade was verändert, weil dadurch, dass jetzt doch noch mehr Gründerinnen den Markt erobern, die bringen ja auch zum Teil andere Themen mit. Ne? Also das sind so Themen wie so Healthcare oder Longevity. Das sind Märkte, die von VCs erstmal gar nicht so gesehen wurden, aber man sieht jetzt an dem ein oder anderen Beispiel, dass das auch Millionen- und Milliardenmärkte sein können. Und ich glaube, da tut sich schon bei dem ein oder anderen was, dass er sieht, da kommen ja auch noch neue Märkte, also die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so bedacht haben, weil wir in den letzten Jahren halt auch viel zu stark in diesem ganzen Tech-Bereich unterwegs waren. Also ich glaube, das hilft schon mal, dass sie sehen, es kommen neue Themen mit hoch, dadurch, dass halt die GründerInnenlandschaft diverser wird. Und was natürlich hilfreich ist, wenn halt auch mehr Frauen in VCs arbeiten. Ne? Also wenn halt auch da die Frauenquote sich einfach erhöht, die ist halt einfach aktuell auch noch nicht sehr hoch. Und da gibt es aber auch viele Bewegungen. Also ich bin in einer WhatsApp-Gruppe von VC-Damen, da sind, glaube ich, fast 600 Teilnehmerinnen drin.
Oder also es gibt auch rein, Julia.
Ja, das geht, kriegen wir hin. Da tut sich auch was, ne? Also auch an der Stelle unterstützen sich die Frauen da gegenseitig. Und wie gesagt, das ist niemals ein Frontenthema. Das geht nur gemeinsam. Aber die Frauen erkennen halt das, was die Männer schon immer gemacht haben, dieses starke Vernetzen miteinander und dieses Deals miteinander machen und Empfehlungen aussprechen und gemeinsame Kontakte nutzen. Das wird jetzt viel stärker auch unter Frauen praktiziert. Und der Best Case ist, dass wir das irgendwann mal alle zusammen machen. Und das passiert ja auch in vielen Bereichen schon. Also es gibt ja auch Netzwerke, die durchaus da gemeinsam wunderbar funktionieren. Also ich bin auch in einigen Netzwerken mit Frauen und Männern gemeinsam. Also man muss halt gerade noch so ein bisschen parallel fahren. Aber in meinem Zukunftsbild gibt's das nicht mehr, dass sich das überhaupt trennt. Also bestenfalls sind wir alle irgendwann zusammen in einem Netzwerk.
Wie ist das denn? Also, was ich jetzt gerade so, wenn ich drüber nachdenke, ist ja oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht gar keine eigene Idee und habe und selber gründen will, aber gibt ja vielleicht genug Menschen da draußen, sowohl männliche Teams vielleicht, die sagen, hey, wir könnten ein bisschen diverser sein, oder vielleicht auch Frauen, die da draußen sind und sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, zum Gründerteam mitzuarbeiten. Gibt es da irgendwie sowas wie so, ich sag jetzt mal, blöd Börsen oder sowas, wo man sagen könnte, hey, ich habe Bock mitzumachen und ich könnte als vielleicht als All-Male-Team sagen, hey, gibt es vielleicht irgendwo Frauen, Mädels, die Lust haben mitzumachen? Gibt es sowas? Ja.
Also ich würde mich es gibt sowas, also es gibt Plattformen, an die man sich wenden kann, also der Startup-Verband ist für mich auf jeden Fall ein Verband, mit dem man sprechen kann, dann Editval.io ist ein Online-Plattform, die glaube ich auch so eine Börse anbieten, es gibt die Gründerszene und den Startup-Detektor, das sind auch so gute Plattformen, wo sich Gründer und Gründerinnen aufhalten, und da ist das immer wieder Thema. Und natürlich die Hochschulen. Also an den Hochschulen gibt's ja ganze Entrepreneur-Lehrstühle inzwischen, und es gibt auch Start-up-Hubs an den Hochschulen, und das ist nicht nur ein Unternehmertum, die natürlich da sehr stark ist in München, oder auch Berlin, die da auch sehr stark sind. Das findet man auch in Hamburg und in Aachen und in Frankfurt, und durch diese Leuchtturmprojekte, die jetzt auch entstanden sind und also regierungsgefördert, entstehen ja an 11 Hochschulen richtige Startup-Zentren, und rund um diese Zentren und rund um Hochschulen findet man auch Communities, in denen man sich erkundigen kann, wenn man interessiert ist, da in einem Startup eine Gründungsposition einzunehmen.
Spannend. In Mainz an der Hochschule gibt es das übrigens auch.
Auch, also genau. Aber Mainz ist ja zum Beispiel eins der Leuchtturmprojekte, da ist ja die Mainzer Uni auch mit dabei. Also Futury ist ja auch Mainz, Frankfurt und Darmstadt, ne? Die haben es ja zusammengetan.
Ja, ich meine es gar nicht Uni, ich meine es die Hochschule. Und wie gesagt, also da habe ich dieses Semester ja diesen Kurs, der hieß Digitale Wirtschaft. Ich würde sagen, der war genau paritätisch von Studierenden besetzt. Und da ging es darum, quasi eine eigene digitale Geschäftsidee umzusetzen, bis hin zu den Prototypen. Mhm. Und jetzt, wo du das jetzt gerade so erzählst, habe ich das mal reflektiert. Und das echt, also ich glaube, da gab es genug gemischte Teams, aber auch reine Female-Teams und so. Da war das völlig normal, dass die dann sozusagen an ihrem natürlich Pseudoprojekt, das haben sie natürlich jetzt irgendwie keine echte Geschäftsidee, sondern eine fiktive. Aber ich glaube, allein da mal zu zeigen, guck mal, so funktioniert das und man durchdenkt das einmal so. Ich glaube, da haben wir viele haben das erste Mal auch Kontakt zu solchen Prozessen gehabt. Und ich glaube, da kann man noch viel mehr machen. Also ich finde sogar, das kann man in die Schulen bringen.
Das gibt's auch schon in den Schulen.
Ja. Ja, aber nicht viel, ganz ehrlich. Zumindest eine Schule, mit der ich Berührung kam, gab es das noch nicht.
Nee, auch nicht mit der Schule, sondern sag ich mal auf Schulaltersebene, das wollte ich gerade ergänzen. Ich bin relativ engagiert bei Startup-Teens, weil ich das eine ganz, ganz großartige Sache finde. Und ich habe mich unglaublich gefreut, weil ich letztens tatsächlich jemanden hatte, der quasi auch an so einer theoretischen Idee vor 2 Jahren mal geschraubt hat und sich da Hilfe geholt hat und jetzt mit 19 wirklich gegründet hat. Und wenn man da irgendwie dann begleiten durfte, wenn die mit 16, 17 so die erste Idee haben. Das ist irgendwie, also fand ich wahnsinnig, wahnsinnig cool. Und das ist was, wo ich auch immer irgendwie, also wo ich selber auch gerne viel Zeit reinstecke, weil ich glaube, dass das total viel, also hilft in so einem Alter schon das Gefühl zu kriegen, ey, das ist möglich, das ist eine echte Job-Opportunity, das ist was, womit man Geld verdienen kann und wo man irgendwie von leben kann und so weiter. Also das so früh schon aufzumachen. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Julia, deswegen habe ich so nachgebohrt, wo du herkommst. Meine Eltern sind beide selbstständig. Meine Mutter hat mit mir als Kleinkind schon wieder Vollzeit gearbeitet. Und was ich zu Hause so von Anfang an mitbekommen habe, war, es ist total geil, wenn du einen Job hast, der dir Spaß macht. Es gibt nichts Besseres, als wenn du deinen Job liebst. Und Selbstständigkeit ist was ganz Tolles, weil es wahnsinnig viel Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Und ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass ich gar keine so große Sorge vor der Selbstständigkeit hatte, weil ich das einfach von zu Hause kannte. Und das ist aber ja nicht das Normal, sage ich mal, sondern die meisten Leute haben Eltern in einem normalen Angestelltenjob. Und dann hilft das natürlich ungemein, wenn man irgendwie auch in so einer Schulfindungsphase vielleicht, also ist jetzt nicht mit Zahlen untermauert, aber wäre mein Gefühl, da dann Ansprechpartner hat, die einem das Gefühl geben, ey, das ist eine echte Opportunity. Ich muss nicht irgendwie in ein Angestelltenverhältnis gehen. Es gibt auch andere Möglichkeiten und auch Selbstständigkeit ist eine valide Opportunity, um irgendwie ein richtig tolles Leben zu führen und ein gutes, erfülltes Berufsleben zu haben.
Ja. Ja, das kann ich 100% unterstützen und ja, also dein Kommentar über, wenn du in Schulen damit zu starten, großartig. Also generell finanzielle Bildung an Schulen zu bringen, also in jeglicher Hinsicht, also nicht nur dieses Entrepreneurship, sondern halt auch den jungen Menschen klar zu machen, dass das Geld sich vermehren kann, wenn man es clever macht. Und ja, und Frauen im Speziellen halt frühzeitig genau das weitergibt, was du gesagt hast, Sarah. Diese Unabhängigkeit ist halt auch wichtig, ne, für eine Frau, finde ich. Und da leben wir leider tatsächlich immer noch sehr stereotyp. Also, und ich muss auch sagen, da könnten wir auch strukturell und politisch könnte da noch ein bisschen was passieren, weil das, ich sehe das an den Gründerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die zu 80% Mütter sind. Die stehen auch immer noch vor großen Herausforderungen, was Betreuungsplätze betrifft, was halt auch das gesellschaftliche Bild betrifft, Elterngeld mit Selbstständigkeit, also sind ganz viele Themen. Und was mich halt erschreckt, also ich bin auch mit einer Mutter aufgewachsen, die direkt wieder berufstätig war. Genauso habe ich es gehandhabt, sowohl meine Mutter als auch ich waren damit konfrontiert, wie die Gesellschaft darauf reagiert hat, dass man als Working Mom sein Kind im Zweifel vernachlässigt. Das sind ja dann so diese Nettigkeiten. Und was mich erschreckt ist, dass das halt die jungen Frauen heute auch immer noch erfahren. Also man sollte wirklich denken, wir leben heute in einem Zeitalter, wo das halt nicht mehr passiert. Aber auch damit sind sie oft konfrontiert.
Vielleicht als Abschlussfrage jetzt, Julia, an dich. Wenn wir jetzt 5 Jahre in die Zukunft reisen und alles läuft ideal, die Fee kommt ja und macht einmal so bling. Beschreib mal, wie sieht die perfekte Welt in 5 Jahren aus?
Also jetzt mal aus meiner Startup-Brille betrachtet, möchte ich gar nicht mehr eine Startup-Szene sehen, die jetzt weiblich oder männlich ist, sondern sie soll einfach vielfältig sein. Sie soll einfach divers sein, weil ich darin nämlich auch die Innovationskraft sehe. Das hatte ich ja auch anfänglichst auch schon so gesagt, dass wir es einfach verstehen, jetzt die Gründerinnen zu fördern, abzuholen. Wir schließen damit keine Gerechtigkeitslücke. Das auch, aber vor allem erschließen wir dadurch schlicht mehr unternehmerisches Potenzial. Und in meiner perfekten Welt erschließen wir 100% das Potenzial, was wir in Deutschland haben. Und am Ende ist es für uns alle dann gut.
Ich finde, ein Top-Schlusswort. Vielen Dank.
Danke dir.
Ich glaube, wir haben du hast so viele Sachen genannt, die packen wir alle mal in die Shownotes, also viele Programme und Institutionen und so weiter. Das kann, wenn ich das alles nicht merken konnte, schreiben wir in die Shownotes rein, dann könnt ihr das nachgucken. Ich glaube, wenn sich jetzt, ich sag mal, auch vor allen Dingen weibliche Hörerinnen irgendwie angesprochen fühlen, sagen, das ist ja eine coole Idee. Ich bin sicher, die können dich wahrscheinlich einfach über LinkedIn oder so kontaktieren, um mal zu sagen,
sehr
hey,
gerne.
Guck doch mal drauf, was wir vielleicht hier haben. Mhm. Und ja, in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, teilen, liken, wie immer so, damit das hier alles Reichweite kriegt. Und ja, Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, Gratulation zu dem schönen Thema. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.